Willkommen in Fechners Universum. Der Podcast zur Entfaltung deiner Persönlichkeit, deiner Präsenz und deines Potenzials.
Hallo, ihr lieben ZuhörerInnen in nah und fern, in der Nacht, am Tag, am Morgen, am Abend, wann immer ihr auch diese neue Podcast-Folge von Auf ein Wort hören werdet. Herzlich willkommen hier in meinem Universum. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute hier einen ganz spannenden Künstler und Kollegen an meiner Strippe, nämlich den Philipp Schneider, a.k.a. Bardog, ein Musiker, ein Tonmagier, ein sympathischer Kerl, und ich habe total Lust, mit ihm über seine derzeitigen musikalischen Projekte zu sprechen. Ich begleite ihn schon seit einiger Zeit bei dem, was er an Musik in die Welt gibt, und wir wollen über das Thema Gradlinigkeit, also gerade im kreativen Prozess, sprechen. Und guten Morgen, Philipp.
Guten Morgen, Sven. Danke für die Einladung.
Sehr geil. Schon wieder diese Stimme. Ach ey, wenn ich deine Musik höre, ich bin ja so ein Stimmfetischist, ne? Und als ich das erste Mal von dir was gehört habe, das muss ja jetzt auch schon drei, vier Jahre her sein, ne? Dein erstes Album, und ich weiß, wie die Entstehungsgeschichte so ein bisschen war. Diese Stimme ist einfach Gold wert, was du da machst, ne? Und so ungewöhnlich heute im Musikmarkt, was du da in die Welt bringst. Philipp, wie bist denn du zur Musik gekommen? Bist du schon immer Musiker oder hast du einen Umweg über die Tonmeisterausbildung gemacht? Oder erzähl doch mal ein bisschen, wie so dein musikalischer Werdegang ist erstmal.
Ja, das ging halt so im Teenageralter los, und mir war immer klar, dass ich Songwriter werde und Songwriter bin und mich musikalisch ausdrücken möchte. Und aber mir war von vornherein klar, dass ich davon nicht leben kann. Ich war mir der Realität bewusst, dass davon zu leben und genug Geld zu verdienen, um sich eine Wohnung leisten zu können, all die ganzen Sachen, dass es nicht möglich ist. Und deswegen habe ich diesen Umweg über das Tonmeisterstudium gewählt, um erstmal was Solides zu haben, mit dem ich mir so meinen Alltag bestreiten kann. Aber im Herzen war ich immer Musiker und habe auch das Studium relativ stiefmütterlich behandelt und aber mehr pflichtschuldig abgeschlossen.
Ja. Aber als Tonmeister, erzähl mal kurz, das ist ein Fachstudium, oder? Da bist du an der Fachuniversität, oder wie funktioniert das?
Na, ich habe in Babelsberg an der Filmuni studiert und Tonmeister für audiovisuelle Medien.
Okay.
Und hab dann Diplom gemacht, ja.
Ja, das ist immer ein bisschen blöd hier mit der Zeitversetzung für die Zuhörer. Wir sind hier an der virtuellen Strippe, deswegen ist manchmal so eine Irritation, weil man sich so ein bisschen ins Wort fällt. Aber lass uns einfach darüber wegquatschen. Wenn ich hier mal jemanden habe, der eine Tonmeisterausbildung oder der eine Tonausbildung hat, dann bin ich natürlich gleich ganz neugierig und frag dich da mal aus, bevor wir auf dein musikalisches Oeuvre oder auf deinen Weg da kommen. Das geht 3 Jahre, oder?
Nee, das ist ein Diplomstudiengang. Das ist, die Regelstudienzeit ist 4,5 Jahre. Regelstudienzeit ist 4,5 Jahre, und ich habe aber knapp 7 Jahre studiert, yeah, weil ich innerhalb des Studiums Vater geworden bin und dann halt eine kurze Zeit pausiert habe und dann auch das Studium länger gestreckt habe, um halt auch Zeit für die Familie zu haben.
Mm-hmm. Und wir haben uns im Synchronstudio kennengelernt. Du bist dann quasi im Herzen als Musiker und als, was ich echt geil finde, Songwriter, das so schimpft sich heute gar keiner mehr, also so nennt sich heute gar keiner mehr, ne? Aber gestern gerade nochmal bin ich so ein bisschen so abgetaucht in die Simon & Garfunkel-Geschichten, ne? Also diese Art, Poesie und Musik zu verbinden, also wirklich Worte und Musik in ein Ganzes zu pressen, das ist schon, wenn man das kann, also ziehe ich echt meinen Hut vor. Hattest du das dann irgendwann mal an den Nagel gehängt oder deinen Traum so ein bisschen ad acta gelegt, auch gute und innovative und für dich stimmige Musik zu machen? Oder hast du die ganze Zeit in Bands mitgespielt oder hast du weitergeschrieben? Wie kann ich mir das vorstellen? Weil so ein Studium ist ja, da bist du ja ausgelastet. Und wenn dann noch ein Kind dazukommt, viele geben an dieser Stelle auf, ne?
Das Ding ist, also bei mir ist es so, ich weiß nicht, wie es bei anderen Musikern, Künstlern ist, bei mir ist es eine Lebenshaltung. Es ist das, was mich erstmal als Mensch auch ein Stück weit definiert. Und wenn ich die Musik nicht hätte, würde mir etwas Großes fehlen. Und ich habe mich früher immer als jemand betrachtet, der seinen Fokus auf die Musik legen möchte und alles drumherum ist erstmal nur Beiwerk, um halt die Musik zu ermöglichen. Und das Studium, das konnte ich ganz gut nebenbei laufen lassen, das habe ich gepackt, aber mit der Familie, das war ein großes Problem, weil ich A, sehr jung war, sehr unerfahren war und diese Mehrfachbelastung aus Studium, dann noch Geld verdienen, Familie und die Musik, das habe ich nicht gepackt. Da bin ich dann irgendwann auch, ich habe kapituliert und ich habe damals die tragische Entscheidung getroffen, diese Familie aufzugeben.
Okay, das heißt erstmal, war dieser Moment vor dem Album, was du veröffentlicht hast 2019 oder danach? Also das erste Album, was es von dir, von dem Projekt Bardock gibt, ne, da kommen wir gleich drauf, ist 2019 rausgekommen. War das
Genau.
vor diesem quasi vermeintlichen privaten Break oder war das danach?
Der Release war danach, also dieser Bruch ist ja schon länger her, es ist knapp 7, 8 Jahre.
Ah, okay, doch, so, schon so lang.
Ja. Und ich habe damals einfach einen Riesenfehler gemacht und ich habe einfach, weil ich natürlich auch verwirrt war, ich wusste nicht, wie kann ich meine kreative Seite ausleben mit der Familie und ich habe damals keinen Weg gesehen und ich musste etwas aufgeben, was mir sehr wichtig war, um etwas anderes zu retten, was mir auch wichtig war, was sehr egoistisch war und ich habe viele Jahre darunter gelitten. Aber es gibt ein Happy End, weil mit dem neuen Album jetzt und was mir letztes Jahr im Entstehungsprozess dieses Albums passiert ist, konnte ich damit meinen Frieden machen und auch die Bande, die zerstörten Bande mit meiner Ex-Frau und Tochter wieder reparieren.
Ach toll. Ja, das sind so das oft, ne, diese, also ich habe das so oft erlebt bei kreativen Menschen, Freunden, Künstlern. Ne, ich habe ja jetzt auch schon 30 Jahre kreatives Sein hinter mir. Gerade wenn dann diese Familiengeschichten und Verantwortung auch ein oder zwei oder sogar drei Kindern gegenüber, das kann schon ziemlich ans Eingemachte gehen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man gerade so durch so persönliche Krisen auch durchgeht und wenn man dann weiter kreativ ist, dass das auch sowas wie so ein Stärkungsprozess sein kann, ne? Also wo man auch diese Krisen in etwas Positives umwandeln kann, wenn man sich damit wirklich auseinandersetzt. Und ich habe gerade das Gefühl, mit den Songs, die jetzt bei dir rauskommen, also auch diese Geschichte hier, diese For Old Times Sake zum Beispiel, ne, wo es um Freundschaft geht und eine Freundschaft, die lange still war, so wie ich das verstanden habe. Ich habe das Gefühl, dass du so ganz aufrichtig so deine Themen in dieses Songwriting reinbaust. Mich berührt es sehr und vor allen Dingen, weil ich finde dieses Thema Gradlinigkeit und Authentizität im kreativen Prozess, das vermisse ich zunehmend in dem, was mir an neuer Musik vorgestellt wird, ne? Und dann kommst du so von der Seite, also ich hatte das ein bisschen mitgekriegt, du hattest mir erzählt, du machst ein Album und hast dann auch dieses Crowdfunding ausprobiert und so, wir haben zwischendurch immer mal wieder erzählt und ich hatte so einen Song von dir mal gehört und deine Stimme und ich dachte so, oh, ist diese Stimme ein Knaller, die muss raus in die Welt. Und ich würde gerne von dir wissen, wie du das machst in deiner Kreativität wirklich dran zu bleiben und dann nicht zu sagen, ach komm, ich lass das jetzt. Oder ich hätte mitgekriegt, dass du auch ein bisschen traurig oder enttäuscht warst, weil die erste Platte noch nicht dem entsprach, was du eigentlich umsetzen wolltest, genau und exakt. Ne? Vielleicht magst du mal erzählen, wie du das gemacht hast, dich immer mehr darauf zu konzentrieren, dass du jetzt so was ganz Eigenes auf den Markt wirfst, was ich so in der Form zurzeit nirgends finde, was dem vergleichbar wäre. Also wenn ich 20, 30 Jahre zurückgehe, dann finde ich Musiker, die solche Musik noch gemacht haben. Und du machst genau erst recht diese Tiefe und diese Emotionalität in deiner Musik. Also
naja, die Sache ist halt die, es geht ja ein Stück weit auch darum, ehrlich mit sich selbst zu sein, weil die Musik, das Songwriting ist ein Teil meines Lebens und ich behandle das mit Respekt. Es geht gar nicht darum, vielleicht was viele Künstler im Hinterkopf haben, damit irgendwie Geld zu machen oder sich zu profilieren oder Markt zu gefallen. Es geht primär um den Akt des Songschreibens. Und ich habe nie Kompromisse gemacht. Ich wollte immer die Themen behandeln, die mich interessieren, die mich bewegen, die mich beschäftigen. Und wenn man dem treu bleibt, dann mir ist es so egal mittlerweile, was dabei rumkommt. Ob ich Fans gewinne, ob ich damit mal irgendwie größer in der Öffentlichkeit stehen werde, das ist mir so schnuppe mittlerweile, weil die Musik an sich mir Erfüllung genug bringt. Es ist es gibt auch noch einen zweiten Aspekt, da können wir später darauf eingehen, was diesen Prozess nochmal gefestigt hat, dass mir das mittlerweile nicht mehr so wichtig ist, damit große Anerkennung zu bekommen. Aber das ist halt ein großer Fehler, wenn man den Anspruch hat, mit der Kunst, die man macht, gesehen zu werden. Das hat auch viel mit übersteigertem Ego zu tun und vielleicht auch ein geringem Selbstwertgefühl, dass man damit was kompensieren möchte. Aber wenn man das beiseite schiebt und sich wirklich nur auf die Sache konzentriert, dann kann man auch Authentizität und Tiefe und Ehrlichkeit zulassen, weil das nicht überlagert wird von irgendwelchen Luftschlössern oder Wunschträumen.
Aber dann
Und das erzeugt diese Geradlinigkeit, auf die du hinaus wolltest, weil ich einfach die Sache im Blick habe und das nicht verwässer.
Aber sehr, sehr geil, weil du bist, ich glaube, du bist so Anfang, Mitte 30, ne, schätze ich dich ein. Also ich hatte mal irgendwie
36.
Ne, du bist einfach 15 Jahre noch mal jünger als ich. Also ich zum Beispiel habe für diesen Erkenntnisprozess wahnsinnig lange gebraucht. Also ich bin 20 Jahre auf der Bühne rumgehüpft und dachte natürlich, also habe immer, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin und in der Rückschau betrachtet, immer das Gefühl gehabt, irgendwie, ja, ich will, dass die Leute mich toll finden. Ich will, dass ich ein erfolgreicher Schauspieler bin und dass ich gut bin, um natürlich etwas zu kompensieren, was in meinem Leben als Thema tiefer liegt, ne? Einfach dieses akzeptiert werden, gemocht werden, toll gefunden werden, ne? Wo halt bei vielen, 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 vielen kreativen Menschen einfach auch eine große Antrieb ja auch drin liegt, ne? Das ist ja gar nicht zu verurteilen. Aber du hast total recht, wenn man aufhört, darauf zu gucken, was hat das für eine Wirkung, was ich an kreativem Input in die Welt gebe, dann bekommt es ein ganz anderes Niveau. Und ich bin total beeindruckt, dass dir das so früh in deinem kreativen Weg schon gelingt, dass du diese Klarheit hast, ne? Und dann solche geile Sachen da.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, diese Erkenntnis ist relativ neu. Die habe ich im Verlauf des letzten Jahres gewonnen. Davor war es, ich glaube, so fangen auch die meisten Künstler an, aus einem Mangel heraus und etwas sich auch vielleicht selber neu zu erfinden und auch um alte Wunden zu schließen, vielleicht das irgendwie zu kompensieren. Und ich glaube, viele Künstler haben einfach einen großen Schmerz erlebt oder wollen jemand anders sein, deswegen wird man Schauspieler oder Musiker, um auf der Bühne vielleicht in andere Rollen zu schlüpfen. Viele Künstler wollen sich auch ein Stück weit erhöhen und auch Dominanz ausüben, gesehen werden, hier die ganze Aufmerksamkeit auf sich lenken. Ich glaube, das sind Prozesse, die erstmal Katalysatoren sind, um halt Künstler werden zu können. Aber dann im Verlauf der Zeit findet ein Reifeprozess statt. Und diese Sachen, die das Künstlersein hervorgerufen haben, werden plötzlich obsolet und andere Dinge werden wichtiger. Und
und es ist auch, also was ich festgestellt habe, ich war mit Anfang 40 wirklich alle. Ne? Also dieses, die ganze Zeit, dieses obertourig Kreativ sein und ich hatte dann auch lange Zeiten, wo ich unständig beschäftigt war, eben mal an dem Theater, mal in dieser Produktion und dann doch wieder festangestellt für ein paar Monate und dann doch wieder frei gearbeitet. Also mich hat das wirklich in den kreativen Burnout getrieben, so dass ich wirklich irgendwann nicht mal mehr die Kraft hatte. Ich habe gesagt, irgendwann ich schaffe es nicht mehr, ein neues Demo-Video zu machen. Einfach immer dem hinterherrennen, was ich gedacht habe, ich müsste jetzt irgendwie mich so und so präsentieren, damit ich Jobs und Rollen kriege, also vor allen Dingen als
Ja.
Schauspieler. Und das hat mir einfach meine gesamte Energie geraubt, so dass ich gemerkt habe, okay, und jetzt muss ich wirklich was anderes machen. Und ich muss vielleicht wirklich auch mit dem Gedanken spielen, diesen Job an den Haken zu hängen, weil er mich einfach leer macht. Na, und glücklicherweise bin ich dann in die Synchrongeschichte reingerutscht und habe da dann einfach ein neues, solides Standbein gefunden. Und jetzt mache ich nur noch die kreativen Sachen, wozu ich wirklich Bock habe, wo ich das Gefühl habe, das habe ich Lust, der Welt zu geben, ohne dabei drauf zu gucken, was verdiene ich damit oder kommt da Geld rein oder finden die Leute mich deswegen geil, was ich mache, sondern nur, weil ich Spaß dran habe. Ne?
Weil ich bin auch überzeugt, wenn man sein künstlerisches Schaffen darauf ausrichtet, wie andere das bewerten, da wird man nichts Gutes schaffen können. Weil das ist ja immer beeinflusst, weißt, von einem Phantom. Man stellt sich vor, wie andere das sehen würden, und man möchte aber, dass die anderen das gut finden, deswegen passt man sein Werk dementsprechend an. Da kann nichts Authentisches bei rumkommen.
Stimmt.
Man muss alleine mit sich da reingehen und das möglichst ehrlich und unverfälscht.
Und sag mal, du hast es dir die Arbeit als Tonmeister, ne, da haben wir uns ja auch kennengelernt im Studio vor ein paar Jahren, vor 5, 6, 7 Jahren. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir den ersten Termin mal zusammen hatten im Studio und haben immer so ein bisschen gequatscht und dann habe ich eben deine Musik kennengelernt. Das hat dir aber auch geholfen, sozusagen, unabhängig von den Einkommen als Musiker, deinen Unterhalt und deinen Alltag, zu bestreiten. Also das ist eigentlich ein ganz kluger Schachzug gewesen, ne? Weil das ist ja auch etwas, was dir auch Spaß macht, oder? Dort im Studio zu sitzen und Ton zu machen.
Also die Tätigkeit an sich, würde ich jetzt sagen, ist austauschbar, aber die Menschen sind toll und die Zusammenarbeit mit den Menschen in dieser Branche. Und das hat mir auch viel Halt gegeben, weil ich einfach, ich bin von Veranlagung her jemand, der sich gern zurückzieht und nicht so kommunikativ ist. Aber diese Tätigkeit hat mir einfach beigebracht, kommunikativer zu werden und auch aus mir herauszukommen. Und du kennst die Arbeit, man ist täglich mit neuen Leuten konfrontiert. Es kommen neue, für mich als Tonmeister, der im Studio arbeitet, es kommen verschiedene Sprecher rein und ich habe jede Woche einen anderen Regisseur an meiner Seite. Das heißt, es ist eine große Fluktuation da und man lernt wirklich spannende Persönlichkeiten kennen.
Das finde ich auch, das liebe ich in dieser speziellen Art, wie wir da zusammenarbeiten. Also für mich ist das Beste, was passieren kann. Ich habe ein, zwei, drei Termine am Tag, komme in Studios, in kleinen Teams, also nicht zu groß, ne, wo man das Gefühl hat, mit 20 Leuten oder 10 Leuten schon in einem Probenprozess, zum Beispiel auf der Bühne, komme ich in Stress, weil ich einfach wahnsinnig feinsinnig vieles um mich herum wahrnehme. Und diese Konstellation zu viert im Studio, Cut, Ton, Regie und Sprecher, ab und zu mal noch ein Aufnahmeleiter, der mal reinguckt, finde ich super. Also, so, jetzt kommen wir mal zu deiner Musik, weil das ist ja sozusagen Broterwerbskohle. Du bist dann, du hast dich dann vor 3, 4 Jahren nochmal aufgemacht zu sagen, komm, ich mache dieses Projekt Bar Dog. Bist du so ein Kneipengänger? Hängst du nachts bis drei irgendwie? Bist du einer der Letzten, der aus den Kneipen rausgefegt wird? Oder wie kommst du darauf?
Also erstmal, Bardock hat angefangen, als ich 16 war.
Ach so, so lang geht das schon.
Dieser Name ist mit meiner Tätigkeit als Songwriter eng verknüpft.
Ah, okay, das.
Das heißt, ich bin, seitdem ich 16 bin, Songwriter und arbeite auch an dieser Kunstform seitdem ich 16 bin. Also 20 Jahre jetzt.
Wow.
Und ich glaube, es braucht aber auch diese Zeit, um Reife zu finden und auch seine Ausdrucksform zu finden. Ich sag mal, die ersten 10 Jahre, da ist natürlich auch viel Ausschussware entstanden und ich kann die alten Songs. Die meisten habe ich verworfen und weggeschmissen, aber damit kann ich nichts anfangen. Das ist einfach so diese Zeit, wo man als Künstler sich seine Stimme findet und sich ausprobiert und auch mal ein paar peinliche Sachen schreibt. Aber es ist halt ein Weg, ne? Und und Bardock ist halt mit meiner Musik halt verwachsen. Das ist eins geworden. Und was ich halt mit meinem ersten Album gemacht habe, Winds and Home, das war so der erste Schritt, wo ich wirklich mal was gewagt habe und das selber produziert habe. Ich habe sehr viel Geld in die Hand genommen, ich habe Kredite aufgenommen.
Hattest du erzählt, ja.
Also ich habe eine große Summe investiert, um einfach dieses Album möglich zu machen, hatte aber keine Ahnung, wie das eigentlich geht. Ich hatte keinen Produzenten, ich habe das alles selber organisiert und dementsprechend ist ein Album entstanden, was mich heute nicht mehr befriedigt. Weil ich weiß jetzt, wie ein professionelles Album eigentlich vorbereitet wird. Es gibt Phasen, wo man erstmal die Songs skizziert und dann entscheidet, wie gestaltet man diese Songs und die Instrumentierung, welche Musiker nimmt man dazu. Man nimmt Demos auf und dann guckt man so. Mit dem ersten Album ist einfach das Problem, mir fehlt ein Produzenten. Und Produzenten ist primär dafür da, eine klangliche Ästhetik zu finden, die deinen Songs entspricht. Mhm. Und ich als Songwriter bin zu befangen, um diese Außenperspektive einnehmen zu können und zu sagen, dieses Kleid passt besser für den Song als das, was ich im Kopf hatte. Und diesen Produzenten habe ich jetzt gefunden. Das ist Cameron Lang von den Famous Goldwatch Studios. Und mit ihm habe ich jetzt das zweite Album komplett produziert und da aufgenommen.
Okay.
Und da liegen Welten zwischen. Also ich merke wirklich, wie einfach wie er die Songs genommen hat und ihn nochmal so ein neues Leben eingehaucht hat, weil er einfach was drin gesehen hat und gehört hat, was mir gar nicht in den Sinn kam. Und dann sind wir auch auf Instrumente gekommen, die ich nicht auf dem Schirm hatte. Oder es sind wirklich ganz, ganz tolle Sachen entstanden, die mich selber auch überrascht haben, was da noch alles so an Potenzial drin steckt. Ne?
Das heißt, du hast Vorschläge gemacht, du hattest Songs geschrieben, die Lyrics und vielleicht auch schon die ein oder andere Melodie und dann bist du ins Studio gegangen, beziehungsweise zu dem Produzenten und hast ihm diese Demos vorgespielt oder wie kann ich mir das vorstellen?
Wir haben es direkt aufgenommen. Ich habe einfach bin da hingegangen mit meiner Gitarre und wir haben einfach die 12 Songs, die auf dem Album sind, aufgenommen. Wenn ich Songs schreibe, ist alles fertig. Text, Musik, steht alles, Melodie ist alles da. Das heißt, was dann der Produzent macht, ist an dem Arrangement zu arbeiten. Das heißt, wie instrumentieren wir das Ganze? Und auch, wie nehmen wir das Ganze auf? Wie wird mikrofoniert? Das ist auch ganz wichtig. Welche Mikrofone nehmen wir? Mhm. In welchen Räumen nehmen wir auf? Kleiner Raum, großer Raum? All diese Sachen, die man entscheiden muss. Mhm. Und über diese Sachen hatte ich mir vorher nie Gedanken gemacht. Ich habe einfach eine Band zusammengestellt. Wir haben dreimal geprobt, dann ab rein und das live aufgenommen. Das war mein Ansatz davor. Und ich habe das noch nie so detailliert durchgearbeitet, dass man sich hinsetzt und einen Plan macht und okay, für diesen Song nehmen wir das und das auf und das teilweise auch wieder Sachen verwerfen, weil man merkt, okay, irgendwie so ganz funktioniert der Song noch nicht. Vielleicht müssen wir das Tempo erhöhen oder das Tempo sogar drosseln. Mhm. Es gab einen Song, der hat gar nicht funktioniert, Dead Dog Blues, der auch da auf dem Album ist und ich war kurz davor, den Song von der Platte wegzuschmeißen, weil ich dachte, naja, das ist ja peinlich, das funktioniert nicht. Und da hatte Cameron die Idee, okay, wir gehen das mal ganz anders an. Erstmal drosselt die Geschwindigkeit, extrem langsam spielen, statt Dur, alles in Moll und denk nicht an einen Song, sondern an ein Sounddesign, als wäre es jetzt ein Horrorfilm. Es ist ein sehr finsterer Song und Dann saßen wir da als Band erstmal in diesem Raum, okay, dann haben wir eigentlich erstmal so alles weggeschmissen, was ich so im Kopf hatte. Und dann fing Philip Walker, der E-Gitarrist, halt mit so einem ganz düster stampfenden Gitarrenriff an und dann haute der Schlagzeuger da auf seine Becken und Toms und plötzlich entstand dieses Beast von einem Song und es war einfach ein Klang im Raum, den hatte ich nicht im Ohr, aber plötzlich wusste, dieser Song lebt. Das ist der Song. Und da hat es den Produzenten gebraucht, der einfach wusste, was im Kern der Charakter dieses Songs ist und das dann mit uns rausgearbeitet hat. Und das war wirklich ein Erweckungserlebnis, weil das hätte ich alleine am Klavier zu Hause mir nicht ausdenken können.
Das heißt, der Produzent übernimmt an dieser Stelle sowas, also in dem Fall, wo es jetzt mit dir und den Kollegen, mit denen du dort zusammen im Studio dieses Projekt vorangetrieben hast und aufgenommen hast, als so eine Art Regisseur oder geht der mit dir gemeinsam irgendwie auf diese, oder kann ich das so verstehen, dass das, weil er ja die sozusagen die Wirkung von außen hat? Oder die Wahrnehmung von außen, die deinen kreativen Prozess, den du schon reingegeben hast und wo du ein ganz vielleicht auch schon fast zu festes Bild von dem, wie es sein müsste, wieder verwirft? Oder wie sehe ich das? Oder wie kann ich das verstehen?
Das ist immer songabhängig. Also jetzt bei dem Song war es so, da brauchte ich seine Außenperspektive, um den Song in die Richtung zu befördern, in die er hin sollte. Mhm. Bei anderen Songs hat er sehr fast gar nichts gesagt. Der stand einfach an sich. Der funktionierte so, wie er war. Mhm. Bei Don't Follow Me zum Beispiel. Das ist eine ganz simple Ballade. Es ist ein Duett, ist ein Dialog zwischen Mann und Frau. Und ist auch ganz, ganz spartanisch arrangiert. Also es gibt nicht viel. Es gibt eine Gitarre, es gibt zwei Stimmen und dann so ein paar Pads und Synthesizer-Effekte, die halt so ein meanderndes, so eine gewisse Stimmung erzeugen. Also da ist nicht viel drin. Und da musst du ja nicht viel zu sagen. Der Song funktioniert einfach so an sich. Er meinte auch, ist mir völlig egal, was du da machst. Der Song ist so gut, es spielt keine Rolle, was wir damit machen. Es wird auf ohnehin funktionieren.
Vielleicht hören wir an dieser Stelle mal in diesen Song schon mal rein, damit die Leute überhaupt einen Eindruck bekommen, die dich und deine Musik noch gar nicht kennen, weil dieser Song ist gerade, haben wir vorhin festgestellt, heute, wo das Interview veröffentlicht wird, ist das Release von dieser Single. Ich habe neulich schon einen kleinen Teaser von dir sehen können, auch mit dem Video in Verbindung. Das ist ja, also ich mag auch das Konzept, das sprechen wir gleich mal. Lass uns mal kurz reinhören, ein paar Takte in diesen neuen Song und wir sind gleich wieder da. Hört mal mit uns da gemeinsam in Don't Follow Me, im Duett mit Rosa 2 heißt sie, ne? Rosa 2, oder?
Genau.
Wunderbar.
Rosa 2.
Mhm. Okay, wir hören mal rein.
I'll wait here for you, don't worry about me, time does not matter here.
I still have some years,
so use them, my dear,
and then I'll follow you.
I see you now, I know where you are,
I don't know where you are.
I am by your side,
you're out of my mind,
I'm in your heart.
Oh, but don't follow me, forget me. There is no place for us anymore. Oh, but don't follow me, forget me. There is no place for us anymore.
Danke dir schon mal für diesen Teaser hier. Ihr könnt diesen Song, lass mich jetzt nichts Falsches erzählen, aber natürlich auf den gängigen Streaming-Portalen, aber eben auch seit neuestens bei Bootcamp dich dort finden und dich...
Bandcamp,
ja. Nicht Bootcamp. Müssen wir auch gleich nochmal zu sprechen kommen, weil das hat mich auch sehr neugierig gemacht, was du da neulich gepostet hast zum Thema Gradlinigkeit. Wie vermarkte ich mich denn oder wie möchte ich in Zukunft meine Musik auch dem Publikum zur Verfügung stellen? Dieser Song, ist das erste Mal, dass du in einem Duett was aufgenommen hast oder hast du das schon öfter gemacht?
Bei Winston Home, der ersten Platte, gibt es auch ein Duett. Der Titelsong Winston Home ist ein Duett. Und das hatte ich früher so im Kopf, dass jedes Album ein Duett braucht. Das war so mein... Ich finde Duette einfach schön.
Ja.
Und was bei diesem Song besonders ist, erstmal ganz kurz, Rosa 2 ist eine fantastische Kollegin, die ist eine Amerikanerin, lebt in Brooklyn. Und ich liebe ihre Stimme. Es ist, ich habe ihr mal gesagt, sie hat so eine Sanftheit und so eine Klarheit in der Stimme. Sie ist wie so ein Wind, der durch die Baumkronen flüstert. Das hat so einen Frieden in sich. Und als mir Cameron Lang, mein Produzent, ein paar Sachen von ihr vorgespielt hatte, die sie bei ihm aufgenommen hat, ich war hin und weg. Ich habe diese Stimme gehört und ich wusste, sie muss Don't Follow Me mit mir singen. Das war mir einfach klar. Und ich kannte diese Frau nicht. Sie war zu der Zeit auch nicht in Berlin, weil sie in Brooklyn lebt. Aber irgendwann vor 2 Jahren war sie halt mal ein paar Wochen hier. Und ich habe sie sofort angerufen. Rosa, bitte, lass das machen. Ich glaube, du bist die einzige Option für diesen Song. Und dann haben wir uns getroffen und das aufgenommen. Und das war einfach nur pure Magie.
Ach, schön. Und ist das sonst eine Musik, die sie macht? Oder geht sie sonst in eine andere musikalische Richtung?
Was sie macht, ist sehr, sehr folky und sehr, also amerikanischer Folk. Es ist sehr, sehr klassisch. Also sie spielt Gitarre und singt. Ist halt so Richtung Joni Mitchell und Joan Baez und halt so sehr klassisch folkig.
Oh, schön. Die verlinken wir hier auf jeden Fall auch in diesem Beitrag, also dass ihr auch mal bei Rosa 2 vorbeischauen könnt. Und
ja, sie hat ein tolles Album rausgebracht. Letztes Jahr, glaube ich, war das. Drink All the Wine heißt das. Das kann ich nur sehr empfehlen, mal reinzuhören.
Und sie, das ist der gleiche Produzent, mit dem du jetzt gearbeitet hast, den sie da gerade hat. Das ist wie so eine, wie kann ich mir das vorstellen, wenn du dann bei so einem Produzenten bist? Der hat so eine Handvoll von Künstlern, die er produziert und das ist dann so wie so eine Familie, man lernt sich untereinander auch kennen, oder ist das, gib mir mal einen Einblick in diese Welt hinter dem Prozedere im Studio und das, was man später auf Platte hört, das würde mich wahnsinnig interessieren. Vernetzt man sich da miteinander und macht diese Kooperationen, oder ist das eher unüblich, dass dann da zwei Sänger zusammen ein Duett aufnehmen beim gleichen Produzenten, oder?
Naja, das ist Famous Gold Watch ist eine besondere Konstellation, weil das ist an sich eigentlich erstmal nur ein Aufnahmestudio. Da kommen Musiker hin, Künstler, und nehmen ihre Sachen auf. Aber was Cameron halt über die letzten Jahre aufgebaut hat, ist ein Kollektiv. Und das ist halt eine Basis an Künstlern, die er schätzt und mit denen er gerne zusammenarbeitet. Und die hat er quasi unter ein Dach gestellt, und das ist ein Quasi-Label, aber auch nicht wirklich, weil es ist doch auch sehr viel selbst organisiert, aber was er halt macht ist, wie soll ich sagen, er vernetzt uns auf eine Art und Weise, und er hat halt, ich glaube mittlerweile sind wir 12, ich habe länger nicht mal nachgezählt, ich glaube wir sind jetzt 12 Künstler, die in diesem Kollektiv sind. Und wir treffen uns auch also hin und wieder mal. Es gibt Meetings oder jemand sagt, hey, ich nehme hier gerade was auf, kann jemand kommen und mal ein paar Backings einsingen oder Bass spielen oder was auch immer. Also es findet ein Austausch statt und es finden Kooperationen statt.
Toll.
Und es ist einfach spannend, weil unsere Musik ist sehr unterschiedlich, aber doch irgendwo gibt es Gemeinsamkeiten, also im Ansatz, also diese Ernsthaftigkeit und auch die Geradlinigkeit, weil das sind alles Menschen, die konsequent ihr Ding durchziehen und sich von keinen Strömungen irgendwie beeinflussen lassen. Und das ist einfach, also uns eint ein ähnlicher Geist.
Ja. Und in dieses Kollektiv bist du Anfang letzten Jahres, muss man ja mittlerweile sagen, 2021 darauf gestoßen, oder hattest du vorher mit dem Produzenten schon Kontakt und gearbeitet? Oder war das sogar dasselbe Studio, wo du aufgenommen hast, das erste, oder?
Nee, das erste Album habe ich bei Blackbird aufgenommen.
Ah, das kenne ich ja auch vom Synchron, ja. Mhm.
Die machen auch Synchron hin und wieder, ja. Und die Mischung hat aber Cameron gemacht, weil das hatte künstlerische Gründe, weil ich einfach jemanden gesucht habe, der halt auf eine gewisse Ästhetik bedienen kann. Und ich bin dann über Freunde, über Umwege auf Cameron gestoßen, weil es ging auch darum, ich müsste für ein paar Songs noch Klavieraufnahmen machen. Also habe ich ein Studio gesucht, wo man das möglichst günstig machen kann, weil mein Budget war aufgebraucht und ich brauchte auch eine bestimmte Art von Klavier. Keinen Flügel, sondern halt ein Upright-Piano, was halt ein bisschen alt und knarzig ist. Und Cameron hatte halt solche Klaviere bei sich im Keller stehen. Ja, dann bin ich halt irgendwie über Freunde zu Cameron gekommen. Und dann haben wir uns halt kennengelernt, und er fand die Musik gut, er fand mich gut, ich fand ihn super. Und dann ist halt diese Freundschaft entstanden, und er hat gesagt, Dog, er nennt mich immer Dog, I wanna mix your album. Und dann war klar, er hat einen Testmix gemacht für einen Song vom ersten Album, Food for the Beasts. Hat er mir diesen Testmix zugeschickt, und ich saß dann so, ja, das ist mein Mann, der ist fantastisch.
Ach toll.
Und da ging das los, also es ist jetzt knapp viereinhalb Jahre her. Und er hat dann gesagt, weil er auch, gut, er hat ja auch die Mischung gemacht, und er hatte bestimmte Ästhetik und eine bestimmte Herangehensweise, wenn er Musik aufnimmt. Er meinte so, er konnte mit dem Material sehr schwer arbeiten, was von Blackbird kam, was jetzt aber damit zusammenhängt, dass er eine andere Aufnahmephilosophie hat. Und er meinte dann so, okay, wenn wir ein zweites Album machen, wir machen das komplett hier. Ich produziere das, ich nehme das hier auf, und es wird besser funktionieren. Ja, und das hat sich bewahrheitet.
Was für ein Geschenk, ne? Wenn dann plötzlich so jemand in dein Leben tritt und dich da auf deinem kreativen Weg quasi begleitet. Ne? Ich will gar nicht sagen, in die Arme nimmt, sondern es ist einfach ja auch eine, es ist ja auch ein Geben und ein Nehmen. Ne? Also ich meine, es wird ihm ja auch Spaß machen, wenn er wirklich addicted ist, Musiker da zu begleiten und zu unterstützen und das Bestmögliche rauszuholen. Und wenn er auch eine ganz klare Vorstellung von einem, eine Vision von einem Sound hat, ne? Also Jackpot. Gab es nach dem ersten Album einen Moment, wo du ins Hadern, ins Straucheln, ins Zweifeln gekommen bist, wo du gesagt hast, boah, ey, so viel Aufwand und auch Kohle. Ja, ich habe mitgekriegt, dass du das ja mehr oder weniger komplett selbst finanziert hast, vorfinanziert hast. Ne? Du wolltest auch deine Kollegen einigermaßen in Ansätzen irgendwie finanziell entlohnen und ne, weil oft ist ja so dieses, ich habe kein Geld, machst du mal irgendwie ein Projekt mit und also das finde ich zum Beispiel auch schwierig. Und dann so zu sehen, okay, was kommt denn da letztendlich bei zurück? Egal, ob das eine gute Qualität oder kein nicht so gute Qualität ist, aber hast du irgendwann gedacht, so, ich häng's jetzt an den Nagel, das ist mir einfach zu viel Aufwand für zu wenig Output oder kam das überhaupt nicht in Frage? Warst du gleich nach dem Album, okay, next level, wie geht's besser? Wie geht's noch besser? Wie geht's noch besser?
Also jetzt, die Antwort, die ich jetzt geben muss, wird sehr persönlich, aber keine Angst, das ist, ich habe da kein Problem mit, das offen zu legen. Ich habe das Album rausgebracht, ich habe ein tolles Release-Konzert gegeben, ich hatte eine fantastische Band auf der Bühne und wir hatten wirklich die Zeit unseres Lebens. Der Laden hat gekocht, es hat sich gut angefühlt, dieses Ding endlich zu veröffentlichen und ich war wirklich zufrieden und stolz auf diese Arbeit. Und das war Ende 2019. Und
schon klar, was
dann fiel dann nicht nur. Und klar, dann kam Corona und Touren waren nicht mehr möglich. Aber ich habe ehrlich gesagt von Corona gar nichts mitbekommen, weil ich selber in ein Loch gefallen bin, was ich nicht habe kommen sehen. Und ich muss vorausschicken, ich bin in dieser Zeit fast gestorben, weil ich in einer Phase war, wo ich sehr suizidal war. Ich wollte mir das Leben nehmen. Schwere Depressionen, Angstzustände, Panikattacken. Ich habe die Wohnung wochenlang nicht mehr verlassen. Und die Wurzel dessen war einfach die Summe aus meinem bisherigen Leben und meinen Fehlentscheidungen. Das Verlassen meiner Familie. Dann auch dieser Druck, den ich mir mit der Musik auferlegt habe, dass damit jetzt, ich habe sehr viel investiert und da natürlich auch sehr viel erwartet und auch viele andere Sachen, so familiärer Natur, die ich jetzt nicht ausführen möchte, aber es ist einfach, hat sich so viel angehäuft, so viel Seelenballast, dass ich kollabiert bin und es war nichts Lebenswertes mal da in meinem Leben. Ich wollte einfach nur jeden Tag aus dem Fenster springen, es war einfach nur ein klaffendes Loch, schwarzes Loch des Schmerzes. So, wie bin ich da rausgekommen? Ich wusste einfach, ich muss meine Prioritäten anders setzen. Ich habe angefangen, meine ganzen Instrumente zu verkaufen. Ich habe meine E-Gitarre verkauft.
Echt?
Ich habe meine Western-Gitarre verkauft. Ich habe meine ganzen Effektpedale verkauft. Also ich habe einfach auch viel Schrott hier, was ich nie angefasst habe, weil ich dachte, okay, lernst du mal E-Gitarre, habe ich aber nie irgendwie Lust gehabt. Das heißt, ich wollte mich da erstmal befreien. Dann habe ich in meinem Familienleben aufgeräumt. Ich habe meine Ex-Frau kontaktiert, ich habe mich bei meiner Schwester versöhnt, mit meinen Eltern den Kontakt aufgenommen. Also ich habe in meinem Leben aufgeräumt, weil ich einfach diesen Impuls gespürt habe, schaff Ordnung. Und ich wollte sogar mein geliebtes Klavier verkaufen, weil mittlerweile spiele ich keine Gitarre mehr, sondern nur noch Klavier, weil ich mir dachte, diese, ich muss es sagen, Obsession der Musik hat mir so viel Leid gebracht und so viel zerstört. Ich wollte es nicht mehr haben. Ich wollte einfach nur Frieden haben. Und ich habe einfach in dem Moment wirklich alles, ich war gewillt, alles zu opfern. Und das Klavier wollte keiner haben. Ich habe es auf eBay Kleinanzeigen gestellt, aber kurioserweise, der andere Kram ging weg, die anderen Gitarren und Effektpedale, aber das Klavier wollte keiner haben. Und es ist geblieben und dann ist was anderes passiert. Und jetzt bekommt die Geschichte eine andere Qualität, weil ich habe in der Zeit, ist Gott in mein Leben getreten. Und es ist ein langer, das ist ein Prozess, der jetzt hat anderthalb Jahre gedauert, aber mittlerweile ist die Beziehung zu Gott so gefestigt und er ist so ein großer Teil in meinem Leben und er hat mir so viel beigebracht in den letzten Monaten, mein Leben gehört ihm. Und er hat mich aus diesem Loch rausgeholt, er hat mir das Leben gerettet und ich weiß einfach, dass alles andere keinen Wert hat. Es ist alles Windhauch, wie Salomon gesagt hat. Es ist Windhauch. Es hat, es vergeht alles. Und es ist völlig egal, ob ich Erfolg habe und Zuspruch von anderen bekomme, das vergeht. Es ist völlig egal, was für Besitztümer ich anhäufe, das vergeht. Und das hat mir Gott beigebracht. Und er ist jetzt über allem und ich richte alles nach seinem Willen aus. Und ich habe mich auch als Musiker untergeordnet. Wow. Das heißt, ich habe gesagt, hier ist mein Leben, hier ist meine Musik, hier sind meine Songs. Wenn du willst, dass es Früchte trägt, dann soll es so sein, wenn nicht, dann soll es verwelken, ist mir egal. Und das ist jetzt meine Lebenshaltung. Er navigiert mich, er führt mich dahin, wo ich sein soll. Mhm. Und ich veröffentliche jetzt die Songs. Ich habe meinen Frieden mit diesen Songs, mit den Videos und auch mit dem Geld, was ich investiere, weil ich weiß, es ist Gott geführt und ich erwarte nichts zurück. Wenn er will, dass es Früchte trägt, wird das passieren. Mhm. Und weil ich dieses Vertrauen in ihn habe, dass egal was kommt, es ist genau das, was er möchte, damit kann ich prima leben. Und plötzlich ist dieser Druck weg und ich habe gar kein Geltungsbedürfnis mehr. Das war früher auch, ich wollte, dass Leute mich für meine Stimme bewundern. Das hat mir immer so gut getan, wenn Leute sagen, oh, du hast so eine tolle, tiefe Stimme.
Hast du auch.
Völlig schnuppe.
Das ist ein Gottesgeschenk. Du verschenkst es jetzt
Gottesgeschenk.
Weiter.
Gottesgeschenk. Sehr, sehr genau, gut. Genau, man kann ja selber nichts dafür, dass man diese Gabe bekommen hat. Das ist alles, was ich besitze, gehört mir ja gar nicht. Das ist ja alles geschenkt von Gott. Mhm. Und wenn man sich das bewusst macht, da kann man so entspannt leben. Das ist, sobald man dieses Vertrauen etabliert hat, das ist eine ganz andere Form von Geradlinigkeit. Weil man automatisch auf dem Weg bleibt und nicht mehr abweicht.
Wow. Philipp, das berührt mich gerade wirklich in der Tiefe. Ich habe auch wirklich hier Gänsehaut gerade, wenn du das erzählst. Also ich komme aus einer anderen spirituellen Richtung, aber was du mir erzählst, das ist so wertvoll und so die Essenz dessen, wo man, glaube ich, du hast, glaube ich, einen Key gerade gefunden, wie man wirklich ein in der Tiefe glückliches Leben führt, unabhängig von dem, was man tut. Ja, in dem Moment, wo du eben nicht mehr etwas bekommen möchtest für das, was du der Welt schenkst, ne, so empfinde ich das mittlerweile, sondern es einfach aus dem Herzen heraus, weil es einfach aus dir heraus will, aus dieser Fülle, aus dieser vollen Schale, ein Geschenk an das Leben, an in deinem Fall nennst du es Gott, ne? Also das ist ein Gottesgeschenk, was du einfach weitergibst und Samen säst, bei den Zuhörern vielleicht Berührung, vielleicht sich zu Hause fühlen, sich mit deiner Musik irgendwie ja wohlfühlen und das genießen können und runterkommen und berührt mich sehr, was du erzählst. Das höre ich selten und umso glücklicher macht es mich gerade, dass du diesen Mut hast, irgendwie diesen Prozess hier mit uns zu teilen. Also vielen, vielen Dank dafür. Ne? Also
ja, ganz ehrlich, dazu gehört kein Mut. Das ist, ich rede gern darüber, weil ich Menschen einfach klar mache, dass dieses Leben einfach eine wesentlich größere Tiefe hat, als wir in unserem Alltag wahrnehmen und vielleicht auch wahrnehmen wollen.
Oh ja.
Es gibt Gott. Er ist eine Realität und er hat sich mit so einer Wucht in mein Leben, ich muss schon fast sagen, gedrängt. Er hat mir trotzdem die Option gelassen, entscheide ich mich für ein Ja oder Nein. Aber mir war klar, dass es geht hier gerade um Leben und Tod. Mhm. Wenn ich mich gegen ihn entscheide, dann bin ich verloren. Und wenn ich mich für ihn entscheide, ich wusste, hier werde ich Frieden finden. Das war einfach klar. Und meine ganze Lebensrealität hat sich einfach umgekehrt. Es war wie so ein Riss in der Atmosphäre und plötzlich war alles anders. Und ich möchte einfach den Menschen, ich teile diese Geschichte so gerne, weil ich einfach weiß, dass Menschen sowas hören müssen, um einfach auch diese Dimension erfahren zu können, wenn sie noch nicht erlebt haben. Ich habe früher nicht an Gott geglaubt und in meinem Fall ist es ja auch der christliche Glaube und damit hatte ich auch jahrzehntelang nichts zu tun und es hat mich auch nie interessiert. Und plötzlich hat es sich so konkret in mein Leben geschoben und es hat mich selber vollkommen verwirrt. Warum? Wo kommt denn Jesus jetzt plötzlich her? Und ich habe doch gar nicht nach ihm gefragt, aber er hat mich da rausgeholt und er hat mich gerettet und das kann man schwer vermitteln, aber man muss darüber reden, um halt, es ist unsere Pflicht, darüber zu reden. Deswegen es geht auch gar nicht mit um eigene Befindlichkeiten, oder auch, das ist ja peinlich, oder ich will meine Schwäche nicht zugeben, dass ich suizidal war. Darum geht es gar nicht. Es geht auch primär darum, dass wir einen Gott haben, der uns liebt und aus diesem Elend rauszieht, wenn wir ihn zulassen. Und das ist doch die Botschaft. Und Scham hat da nichts zu suchen. Und
ja, mich berührt es sehr, weil ich habe genau diesen Moment, also ich habe auch mittlerweile wirklich eine gute Verbindung auch zum Christentum. Ich würde Jesus als einen meiner Best Buddies bezeichnen, der wirklich an meiner Seite ist, und zwar schon als ich Teenager war, ne? Also ich hatte wirklich schwierige Zeiten dort, und ich war zu dieser Zeit hochsuizidal. Also dass ich da damals nicht aus dem Fenster gesprungen bin mit 15, 16, ist wirklich ein Wunder heute, ne? Und mir sind Menschen in mein Leben gekommen, die mir wirklich auch, ne, diesen Zugang zu einer Gotteserfahrung und zu einer Jesus-Erfahrung möglich gemacht haben, unabhängig vom evangelischen Kontext, weil da habe ich das null gefunden. Das hat mich eher abgeschreckt und angewidert. Vor allen Dingen auch die Personen, die dort Verantwortung hatten, sei es der Pastor oder die Priester, die ich dort gesehen habe. Das war mir alles sehr, sehr verlogen und unecht. Und dann kam da jemand, die ähnlich wie du jetzt mich da als Teenager irgendwie angefixt haben, und da hatte ich auch, da habe ich mich wirklich gerettet gefühlt damals. Da hatte ich das Gefühl, okay, Jesus hilft mir da echt gerade durch eine richtig schwere Zeit, die ich vielleicht sogar nicht überstanden hätte, wenn der da nicht in mein Leben gekommen wäre. Also es berührt mich sehr. Später hat sich das wieder ein bisschen verloren. Später und dann irgendwie 10, 15 Jahre habe ich auch wieder einen guten Connection zu Jesus bekommen, interessanterweise über den Umweg der buddhistischen Philosophie, aber was sich in meinen Augen auch nicht wirklich widerspricht. Also es geht darum, wie möchte ich hier als Mensch in dieser Welt leben, und wo ziehe ich mein Vertrauen, meine Stabilität, mein Urvertrauen her, ne, wovon alles ausgeht. Und wenn ich das nicht habe, vor allen Dingen als Künstler, kann man schon ziemlich lost gehen und alle Energie verlieren, wie das vielleicht jetzt bei dir vor die letzten 2, 3 Jahre oder vor 2, 3 Jahren dann wirklich passiert ist, ne, als du in dieses Loch gefallen bist. Also, wow.
Ja, die Sache ist einfach die, was Jesus mir einfach gezeigt hat in dieser Zeit ist, dass er der einzige Weg ist. Und wie ich vorhin gesagt habe, ich konnte mich dafür oder dagegen entscheiden. Und ich wusste aber instinktiv, das hat er mir spüren lassen, dass bei ihm Frieden ist und dass ich ohne ihn verloren bin. Und das meine ich nicht metaphorisch, sondern wirklich, so wie ich sage, wir ohne ihn sind wir verloren. Und das kann ich auch so absolut sagen, weil das ist auch das, es bestätigt sich einfach in allem, was ich durch das Bibelstudium lerne, was ich in Erfahrung mit anderen Christen lerne, was das Wunderbare ist, jeder kann zu ihm kommen, und ist es egal, wo du herkommst, aus welchem Land, welche Nationalität du hast, es ist völlig egal, was für eine Last an Schuld du dir mit dir trägst, welche Sünde du begangen hast. Es ist völlig egal, was dich belastet. Du kannst mit allem zu ihm kommen und Vergebung bitten und geheilt werden. Und das habe ich getan. Und jetzt kann man argumentieren, warum hast du um Vergebung gebeten? Du hast doch gelitten. Aber es war die Schuld, die mir dieses Leid erst obtrügt hat. Dieser ganze Selbsthass und das Leid, was ich in meinem Familienumkreis verbreitet habe. Die Menschen, die ich ausgenutzt und belogen habe. Und all diese Sachen, das hat sich angehäuft. Und ich habe einfach in diesem Moment gespürt, dass ich muss das abgeben. Ich krepiere sonst. Und das Schöne ist, als ich diesen Schritt ins Ungewisse gewagt habe, ich habe angefangen, mit ihm zu reden. Ich muss sagen, ich habe wirklich alles rausgebrochen. Es ist viel so aus mir raus. Alles, was mir auf der Seele lag, fiel einfach nur raus. Und er hat es genommen und geheilt. Alles hat er genommen und geheilt. Und ich würde es gar nicht als Religion bezeichnen. Es ist die Loyalität einer Person gegenüber. Und das ist Jesus. Und wenn man diesen Schritt geht und ihn als König akzeptiert, dann...
Sehr geil. Ich weiß, was du meinst.
Ist einfach, dann breitet sich der Frieden in dir aus und auch in deinem Umfeld und...
Es bekommt eine totale Klarheit.
Ja,
also,
absolut.
Also da ist auch ganz klar, ich verhalte mich jetzt so oder so. Es gibt überhaupt kein Entweder-Oder, sondern es gibt einfach ganz klar, du kriegst eine ganz, ja... Da sind wir wieder bei Gradlinigkeit, ne? Mhm. Es bekommt eine Gradlinigkeit und das habe ich jetzt mitgekriegt, als ich jetzt auch deine ersten Songs des neuen Albums gehört habe. Du hast ja jetzt schon quasi, heute ist ja die dritte Single-Auskopplung, ne? Don't Follow Me ist ja die dritte Single-Auskopplung. Die erste war Don't Fall From Grace, die zweite For Old Time's Sake, was mich sehr berührt hat, weil es da einfach um dieses Freundschaftsthema ging, ne? Was ich zu der Zeit, als es rauskam, vor 2-3 Monaten, ich glaube November war das, hatte ich gerade wirklich so eine langjährige Freundschaft beendet, weil es einfach so nicht mehr ging. Ne? Und das hat mich berührt, dass es mich wirklich beruhigt hat, dass das nicht für immer sein muss, dieser Cut jetzt gerade, aber dass er jetzt gerade notwendig ist, aber dass in beispielsweise 10 Jahren oder sowas, dass man wieder aufeinander zugehen kann auch. Ne? Und
Dazu möchte ich gerne noch was sagen zu dem Song For All Time's Sake, wenn ich darf.
Na klar. Freue mich total, dass du so offen über deine Prozesse hier sprichst. Also vielen, vielen Dank. Also ein tolles Gespräch. Ich bin richtig berührt.
Ja, darum geht's ja, um Austausch, ne? Teilen von Erlebnissen. Bei For All Time's Sake, ich habe das einem Kollegen mal ich habe diesen Song gezeigt und der saß da völlig, ich habe diesen Song einem Kollegen gezeigt. Er hat sich ihn angehört, das Video angesehen, er war vollkommen fassungslos und er fragte sich, wo kommt das her? Woher kommt diese Tiefe und dieser tiefe Frieden und diese Ruhe, die der Song ausstrahlt? Und dann habe ich ihm erzählt, wie ich an einem Tag, als wir diesen Song aufgenommen haben, vollkommen fertig in diesem Stuhl saß und einfach nur sterben wollte. Und ich habe alle Kraft gesammelt, die ich habe, und ich habe mich an diesem Song festgeklammert, weil ich selber einen Freund brauchte in der Zeit und ich glaubte, keinen zu haben. Ich dachte, ich bin der einsamste Mensch auf der Welt und ich habe mich einfach wie ein Insekt gefühlt. Mhm. Und das war in diesem Aufnahmestudio und ich war voll mit Beruhigungsmitteln, ich habe Whisky gesoffen, ich war einfach nur am Ende und dann lief die Aufnahme und Hello, my dear friend. A long time no see. Und plötzlich war diese Kraft da und es war wie so ein, ich habe mich wie so ein Fels gefühlt und plötzlich war so dieser ganze Schmerz prallte an mir ab. Und ich habe mich im Nachhinein gefragt, wo habe ich diese Kraft hergenommen? Weil ich hatte keine Kraft. Ich war halb tot. Und da hat sich Jesus bereits angekündigt. Weil er war dieser Freund. Hello, my dear friend, long time no see. Sit down at my table. I thought you'd forgotten me.
Ich verstehe, die Ebene hat es natürlich auch, so habe ich das ja noch gar nicht betrachtet. Okay. Das ist
und
deine Connection mit Jesus, ne?
Oh. Er hat mich in diesem Moment gefragt, ja, hallo mein Freund, lange nicht gesehen.
Okay.
Ich dachte, du hast mich vergessen. Und das springt mir so ins Auge und auch wie der Song endet hier. Oh my dear friend, if you have to go, I want you to know, this house is your home. And when you're out there alone, stumbling on down your path, you know, you can always come back. Und das ist einfach, ist ein Gottesversprechen. Und diesen Song habe ich vor 7 Jahren geschrieben. Und dieses Versprechen hat er mir damals schon gegeben. Und in diesem Moment, als ich da halbtot in diesem Aufnahmestudio saß, war dieser Freund wieder da. Er war nie weg, aber er ist mir wieder ins Bewusstsein gekommen. Und das hat mich so umgehauen, weil dann wenn ich die anderen Songs, die Texte lese von diesem Album. Gott ist überall und er war immer da. In meinem kreativen Prozess hat er, Thema Gradlinigkeit, mir immer die Richtung gewiesen. Und auch in Don't Fall from Grace, im Video habe ich ja dann meine Taufe thematisiert. Der ist auch ungefähr 7-8 Jahre alt, der Song. Und da habe ich in dem Vers, ich habe den damals nie verstanden, warum schreibe ich das eigentlich, weil das wirkte erstmal so destruktiv. In der Bridge bete ich darum, dass mein Leben zerstört wird. Und also da sage ich, hit me and rip me apart, take all I have and rip out my heart, burn down all I have, all I am, then hold me down and hit me again, break me and crush what's inside, reveal everything, I got nothing to hide, and raise my life to the ground, for I'm only bound to the song. Da habe ich ja Gott quasi schon um gebeten, nimm mein Leben und mach es kaputt. Zerstöre es und mache es den Erdboden gleich, weil ich wusste, dass es mich kaputt macht, diese Art zu leben. Mhm. Und dann das ist mir nach meiner Taufe, als es mir wieder besser ging und diese Panik und die Angstzustände aufhörten, lese ich diesen Text und das hat vor 7 Jahren alles vorweggenommen, was mir letztes Jahr passiert ist. Da wurde mein Leben genullt. Ich wurde kaputt gemacht und Gott hat diesen Prozess zugelassen. Ich bin mittlerweile überzeugt, Songs sind wie Gebete. Mhm. Dass nichts dringend ungehört zu, alles dringt zu Gott, egal was man denkt, was man fühlt, was man schreibt, was man singt, alles ist ein potenzielles Gebet. Und er hat den Schrei meiner Seele damals gehört und ernst genommen und mir diesen Prozess letztes Jahr geschenkt, der sehr schmerzhaft war, aber auch das größte Geschenk, weil er mich verändert hat und mein Herz für Jesus geöffnet hat. Mhm. Und das wäre nicht möglich gewesen, hätte ich das nicht erlebt. Mhm. Und das gibt mir so einen Frieden, dass Gott ist immer da, auch wenn wir ihn nicht in unserem Leben haben wollen. Ne? Das ist das große Geschenk. Wir wollen nichts von ihm wissen, vielleicht verabscheuen und hassen wir ihn sogar, aber er hasst uns nicht. Er liebt uns so sehr, dass er uns in unserer Ignoranz trotzdem liebt und zu einem Ort führt, wo wir potenziell wieder zu ihm kommen können, wenn wir es dann zulassen.
Ne? Hm. Naja, das ist toll. Wow, da werde ich wahrscheinlich diese Songs, gerade jetzt von dem neuen Album, wann kommt das Album insgesamt raus oder ist das heutzutage gar nicht mehr üblich, dass man noch ein Album-Release macht? Ist das eigentlich nur eine Aneinanderreihung von Veröffentlichungen von Singles mittlerweile? Das habe ich auch festgestellt, naja, dass es gar kein offizielles Release-Datum mehr gibt von einem neuen Album, wie uns wir das früher kannten.
Ich bin noch unentschlossen. Ich bin noch ein Songwriter der alten Schule, der auch konzeptionell denkt und auch in Alben denkt. Und ich möchte schon das Album rausbringen. Aber ich weiß nicht wann, aufgrund der Corona-Situation weiß ich nicht, wann ist eine Tour möglich, dass man das wirklich dann auch richtig promoten kann. Das ist gerade einfach sehr wackelig und deswegen warte ich da mit dieser Entscheidung und fokussiere mich jetzt erstmal auf einzelne Single-Releases, so im Abstand von 6 bis 8 Wochen immer mal einen neuen Song mit Video. Mhm. Auch mal eine Live-Performance oder Interviews, dass man einfach so im Fokus bleibt und auch regelmäßig was veröffentlicht. Das wird Gott mir zeigen, was ich damit machen soll. Entweder es bleibt mit den Single-Releases oder es wird dann wirklich irgendwann mal das Album in Gänze als Paket kommen. Okay. Dann würde ich es auch gerne als Vinyl machen oder irgendwie in einer wertigeren Aufmachung, nicht irgendwie so eine labbrige CD, die in der Ecke verstaubt, sondern ein schönes Objekt. Aber das ist kein Muss. Mhm. Wie gesagt, ich habe diesen Weg komplett abgegeben und es wird sich mit der Zeit der richtige Ansatz herauskristallisieren, was ich damit machen soll.
Verstehe.
Und was eigentlich gerade das größte Geschenk ist, man ist ja auch auf den sozialen Netzwerken unterwegs, um die Songs zu teilen. Mhm. Und es haben mich so ein paar Nachrichten erreicht von Menschen, die zufällig in ihrer Timeline diesen Song gehört haben. Das sind Leute, die ich nicht kenne, das sind einfach Social-Media-Nutzer. Und die dann plötzlich von ihren privaten Verlusten erzählen und dass sie jetzt in den letzten Jahren irgendwie liebe Menschen verloren haben oder sonst wie Verluste und Krankheit erlitten haben oder Traumata. Und die sagen, die haben mir gedankt, weil dieser Song ihnen so viel Trost gibt. Und das kommt gerade aus so vielen Richtungen, dass Menschen mir von ihren Schicksalen berichten und auch mir danken, dass ich diese Stimme des Trostes für sie sein kann. Und das haut mich gerade um, weil mehr braucht's gar nicht. Also was soll ich jetzt noch erwarten? Deswegen ist auch so eine Frage wie, wann kommt das Album raus? Das stellt sich mir gerade gar nicht, weil ich habe eigentlich jetzt...
Ne? Verstehe, du widmest dich. Du gibst dich hin und das ist, und alles weitere wird die nächste Zeit zeigen. Genau. Du.
Ja.
Also ich muss sagen, guck mal, unsere Zeit ist hier schon gerast. Wir sind am Ende unserer Stunde. Ich habe noch so viele Fragen. Vielleicht müssen wir da mal einen zweiten Teil von machen, wenn dann irgendwann das Album vielleicht doch mal ganz rauskommt. auf jeden Fall vielen, vielen Dank für das Gespräch jetzt und für deine Musik. Also ich gebe zu, mich berührt jeder einzelne Song auf eine ganz tiefe Art und Weise. Also einerseits von den Texten her, wo ich jetzt natürlich bei den neuen Songs nochmal auf diese Metaebene, das war mir nicht so klar, dass du dieses Erweckungserlebnis auch hattest vor 2, 3 Jahren und das natürlich in dem Album auch thematisiert wird. Mich berühren sie ganz tief, deine Stimme berührt mich ganz tief, danke dafür, dass du unsere Welt mit deiner Musik bereicherst und mit deinen Messages. Und wenn du nichts dagegen hast, ich fände es schön, wenn wir noch jetzt zum Ende dieses Gespräches hier, um das auszufaden, auch noch mal ein bisschen in das For Old Time's Sake reinhören und damit hier unser Gespräch so langsam ausfaden lassen, weil das hat jetzt gerade nochmal für mich eine ganz andere Ebene bekommen, nachdem du mir diese Geschichte erzählt hast. Philipp, vielen Dank.
Ja, ich danke dir. Danke für deine, ja, dass du mir diesen Moment ermöglicht hast, mit dir zu sprechen und auch so mich so liebevoll durchgeführt hast.
Ich bin reich beschenkt. Also du machst das großartig. Also ich bin gespannt, was da noch alles kommt. Und ich sag jetzt einfach mal Halleluja und so Gott will, Inshallah und was auch immer. Ich finde es geil. Ich bin jetzt noch neugieriger auf alles das, was aus deiner kreativen Küche da kommt auf uns zu. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch, ich bin richtig ein bisschen zwischendurch aufgewühlt gewesen, muss ich sagen. Danke, danke, danke. Habe ich lange nicht mehr erlebt, dass ich so getoucht bin von dem Gespräch. Vielen Dank. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Gerne, hört gerne mal in Philipps, in Bardocks Musik rein. Ich werde hier unten auch alles verlinken. Ihr könnt ihm auf Social Media folgen. Und vielen Dank fürs Weiterteilen und bis zum nächsten Mal wieder hier in Fechners Universum. Kommt gut durch den Tag, durch die Nacht, durch den Morgen, wann auch immer ihr das jetzt hört. Macht's gut. Ciao.
Ciao, danke.
Dear friend, long time no see. Sit down at my table. I thought you'd forgotten me. Come, let's have a beer. Tell me how you have. Changed. Not this feeling within. And for old time's sake, let's walk down these streets. They're soaked with our past, full of memories. And for old time's sake, let's sit down again and talk about our plans, our worries and pain. Tell me all about the children that you never had. And tell me all about the stories that you have never said. And tell me all about your plans. But stay plans. And tell me all about the times you plant them again. is wandering home. Through this glorious night, for old time's sake. Oh, my dear. If you have to go, I want you to know this house is your home. And when you're out there alone, stumbling on down your path, can always come back. You
sei der Welt